Samuel wohnte in Rama, etwa 8 Kilometer nördlich des Stadtrandes von Jerusalem, zog umher und richtete das Volk der Israeliten. Er war viel unterwegs. Wer von euch wäre, wenn ich das beschreibe, auf die Idee gekommen zu sagen, bis hierher hat uns der Herr geholfen? Für mich klingt das eher wie ein Drehbuch, aber es ist offensichtlich biblische Botschaft. Und ich möchte aus dieser fast wie ein Drehbuch wirkenden biblischen Botschaft heute Morgen 4 Denkanstöße weitergeben, die ich verbinde mit dem, was ich hier erlebe. Das Erste, was ich hier sehe, ist etwas ganz Pragmatisches, Einfaches. Und ich möchte es nennen, innehalten. Samuel lebt in einer turbulenten Zeit. Religiös instabil, politisch problematisch. Und er kommt dennoch zu dem Fazit, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Innehalten, Pause machen, tief durchatmen, nachdenken, aufatmen, modern würden wir sagen, eine Zäsur schaffen. Und ich glaube, dass wir Menschen solche Zäsuren brauchen. Phasen des Innehaltens, des Nachdenkens, Pausen im Hamsterrad des Aktionismus. Und vielleicht kann Weihnachten, ein Jahreswechsel, solch ein Anlass sein. Erholung zu finden, Regeneration, Bilanz ziehen zu können, Kurse zu korrigieren, Fehler zu vermeiden, Weichen neu einzustellen oder Strategien zu ändern. Und ich glaube, dass biblischer Glaube hier ganz konkret und pragmatisch wird. Glauben an Gott und innehalten. Und ich möchte das ein wenig in die Realität des Alltags übertragen. Solche Phasen des Innehaltens. Vielleicht bei einer Andacht am Morgen, egal wie sie gestaltet ist. Vielleicht bei einem kurzen Gebet vor einer hektischen Situation. Und es gibt Dinge in unserem Leben, wo das ganz real wird. Es gibt in der Psychologie diesen banalen, einfachen Satz für hektische Leute: Zähle zuerst auf 10, bevor du was Falsches sagst. Oder ich kenne bei Firmen oder Behörden ein Schild, ein bisschen plastisch, vielleicht ein bisschen arrogant und dennoch wörtlich: vor Mundwerk einschalten, Gehirn einschalten. Oder ich denke an den Sabbat, den uns Gott gibt als Pause, als Unterbrechung alle 7 Tage. Vielleicht Musik zur Regeneration, Bewundern von Kunst, Achten auf Ästhetik, vielleicht ein Spaziergang in der Natur, ein Sonnenaufgang, ein Sonnenuntergang, das Wandern in den Bergen, irgendwie Ruhe zu finden. Die Engländer kennen den Spruch Make a break, mache eine Pause. Ganz banal, ganz simpel zu solchen Unterbrechungen finden. Wir sind hier in einem Krankenhaus, ich bin Mediziner. Vor einigen Jahren wurde in der Medizin ein neuer Begriff eingeführt. Der Begriff Time Out, unmittelbar vor einer Operation. Und viele von euch kennen das vielleicht. Wenn alles vorbereitet ist, wenn die Narkose beginnen kann, die Patientin, der Patient bereits auf dem Operationstisch liegt, alles organisiert ist, Time Out. Das heißt, es wird alles unterbrochen. Es wird nochmal geguckt, dass man nichts verwechselt hat, dass die Laborwerte in Ordnung sind, dass die richtige Patientin auf dem Tisch liegt, dass nicht das falsche Bein operiert wird. Time Out. Pause zu finden. In der Medizin ist das Qualitätsmanagement. Ich wage das auf unseren Glauben zu übertragen. Gott schenkt uns solche Pausen als Qualitätskriterium nicht nur der Lebensgestaltung, sondern im Glauben an Gott. Kleine Ebenezer, kleine Steine als Symbol für das Innehalten. Und da bin ich beim zweiten Punkt, den ich mit diesem Begriff verbinden möchte, mit diesem Text aus 1. Samuel 7, Vers 12. Innehalten, um sich der Führung Gottes bewusst zu werden. Im Alten und im Neuen Testament kennen wir diese Formulierung, die wir immer wieder finden. Alles Handeln, alles, was passiert, jedes Ereignis wird mit Gott in Verbindung gebracht. Ich möchte eine alte Zeit nicht nachahmen. Wir leben im 21. Jahrhundert nach Christus. Aber dieser Impuls, den Weg Gottes zu erkennen, das Handeln Gottes zu verstehen, meine ich, der gilt auch für uns heute noch. Und ich denke zum Beispiel an Texte wie Psalm 119, Vers 18, wo es heißt, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Oder ein anderer Psalmtext, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Damit meine ich keine charismatischen, tollen Erlebnisse, keine Forderung nach sensationellen Besonderheiten, sondern das Wirken Gottes für möglich zu halten. Im Gottesdienst, in persönlichen Situationen, in Krisenfällen, in der Gemeinschaft mit anderen, in der Andacht, in der Natur, in Konfliktsituationen. Ich finde es schon interessant, Gott gab im Alten Testament den Israeliten drei Feste. Den Versöhnungstag, Passa und das Laubhüttenfest. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass in der Vergangenheit über diese Feste auch diskutiert worden ist. Über die Qualität, über den religiösen Wert, über die kulturelle Entartung und vielleicht auch über den sittlichen Verfall. Aber ich finde es interessant, dass Jesus hinging. Jesus ging zu diesen Festen, egal welche Diskussion da war, und er nahm an diesen Festen teil. Er nutzte diese Impulse, die Gott dem Volk gab. Und ich möchte euch heute motivieren, ich denke an mich selbst, solche Anlässe im Leben zu finden, wo wir innehalten, wo wir die Beziehung zu Gott erkennen und seinen Weg verstehen. Und da bin ich am dritten Punkt, den ich mit diesem Text verbinden möchte. Nach dem Innehalten, nach dem Blick zurück, der Blick nach vorne, und ich möchte es Zuversicht nennen. Zuversicht durch die Gewissheit göttlicher Führung und Begleitung. Dieser Begriff taucht in der Bibel etwa 30 Mal auf. Und er hat was zu tun mit Hoffnung, mit Ausblick, mit Vision, mit Perspektive. Mit dem Blick nach vorne. Und diese Zuversicht ist für uns Menschen ganz unterschiedlich und ganz unterschiedlich zu gewinnen. Und ich möchte hier drei Dinge einmal nennen. Das eine ist die Zuversicht aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Wenn es zum Beispiel heißt, siehe, das ist unser Gott, auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns errettet. Oder Jesus, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, ich gehe hin, euch diese Stätte zu bereiten. Oder siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Mehr Empathie kann man eigentlich kaum in einen Bibeltext packen. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Oder werft euer Vertrauen nicht weg. Oder Hoffnung für alle im Psalm 100, denn der Herr ist gut zu uns. Das ist das eine, was ich nennen möchte zu Zuversicht, das Wort Gottes. Ich möchte einen zweiten Punkt nennen. Zuversicht gewinnen durch persönliches Erleben. Diesen Gott persönlich zu erleben, das muss kein charismatisches Highlight sein, aber in turbulenter Zeit Gott zu verstehen und ihn zu erkennen. Zuversicht zu gewinnen aus diesem persönlichen Erleben mit Gott. Es gibt im Internet einen Spruch, der heißt Leben unter dem Altar. Und ich habe einmal nachgeguckt, was das ist. Leben unter dem Altar ist das Bild, für eine Kirche in Tornow, etwas nördlich von Berlin. Wir sind vor kurzem dahin gefahren, meine Frau und ich, und haben uns das angeguckt. Dort ist eine Kirche, die nicht mehr nutzbar war, nicht mehr gebraucht wurde, an Privatleute verkauft worden. Die Leute leben unter dem Altar. Man sieht auf den ersten Blick, dass das weit entfernt ist von christlichem Denken. Das Areal ist abgesperrt, großer Zaun, Schild dran, Betreten verboten. Bei Betreten begehen sie Hausfriedensbruch und es kommt zur Anzeige. Leben unter dem Altar in unserer Zeit in Verbindung damit. Wir leben in einer Zeit, die weit weg ist von Gott. In einer turbulenten Zeit. Und Samuel kam in seiner Zeit dennoch zu dieser Formulierung: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Es gibt im Neuen Testament einen Text, eine Formulierung, die für mich zunächst reichlich unverständlich wirkt. Da sitzt Johannes im Gefängnis und fragt nach Jesus Christus und nach seiner Perspektive. Und vielleicht kennt er die Antwort Jesu: Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Reichlich unverständlich, reichlich provokativ. Aber ich glaube, dass dieser Satz zum einen nicht nur für Johannes gedacht war, sondern auch für die Zeit danach. Und selig meint eigentlich glückselig. Da gehört Emotionalität dazu, Zufriedenheit, Glücklichkeit, Freudigkeit und das über die Religion hinaus. Sich an Jesus Christus nicht ärgern. Und das in einer turbulenten Zeit. Mein Cousin hat mir vor einigen Jahren erzählt: Siegbert, ich habe mich zu Hause ein bisschen gekappelt mit meiner Tochter. Damals ein Mädchen so um 12, 13, 14. Und er wusste nicht mehr das Thema, aber er hat sich gezankt mit seiner Tochter. Und irgendwann sagte seine Tochter, dieses quirlige Mädchen, zu ihm: Papa, jetzt bin ich bockig. Und dann ging gar nichts mehr. Da war alles kaputt. Mein Cousin ist ein empathischer Mann, ein sympathischer Mann. Heute sind 10 Jahre vergangen und er versteht sich mit seiner Tochter prächtig. Weil er seine Tochter damals nicht im Regen stehen ließ, weil er sie auffing, weil er sie nicht alleine ließ, trotz ihrer Formulierung: Papa, jetzt bin ich bockig. Ich freue mich, einen Gott zu haben, der mich auch dann nicht hängen lässt, wenn ich zu diesem Entschluss komme. Und das ist das, was ich mit dem Persönlichen meine, Gott persönlich zu erleben. Und ich möchte einen dritten Punkt nennen, der für mich wichtig ist, wenn es um Zuversicht geht. Und zwar ein positives Verhältnis zu unserer Zeit, zu unserem Leben, zu unserer Kultur, zu unserer Medizin, zu unserer Psychologie. Wir leben in einer modernen Zeit, in einer modernen Gesellschaft, kognitiv geprägt, intellektuell kopflastig, wissensorientiert. Das muss nicht unbedingt verkehrt sein. Wir können nicht anders, aber wir können das als unsere Chance nutzen. Und ich lese einmal eine moderne Interpretation des Begriffes Zuversicht vor. Zuversicht ist die innere Überzeugung, dass sich das Zukünftige positiv entwickeln wird, verbunden mit dem Vertrauen, auch schwierige Situationen zu meistern. Zuversicht ist eine Haltung positiven Denkens mit einer realistischen Einschätzung der eigenen Situation in Verbindung mit einer tief verankerten Erwartungshaltung. Zuversicht ist mehr als Optimismus. Zuversicht erlaubt, Probleme zu erkennen, aber dennoch handlungsfähig zu bleiben und an den Herausforderungen zu wachsen. Zuversicht zu Gott zu finden, im Glauben an Gott, mit einer positiven Einstellung zu dieser Welt, in der wir leben. Und ich möchte einen vierten Punkt nennen, in Verbindung mit diesem Text, den ich aus Samuel 1, 7, Vers 12 vorgelesen habe. Einige Akzente aus dem Leben Samuels. Wie er in seiner Zeit Zuversicht fand. Das Erste, woran ich denke, für diesen Samuel wurde gebetet, bevor er geboren wurde. Ganz konkret. Es war eine Frau, die kinderlos war, Hanna, seine Mutter. Und Kinderlosigkeit war in der damaligen Zeit eine Katastrophe. Und dann ist diese Hanna bei Silo, betet zu ihrem Gott, Eli, der hohe Priester, hört sie, versteht nicht so richtig, was sie sagt und unterstellt ihr, besoffen zu sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Da betet jemand im Glauben zu Gott und der Geistliche unterstellt ihr, sie sei besoffen. Ich glaube, wir haben einen Gott, der uns auch dann nicht allein lässt, der uns auch dann Zuversicht vermittelt, wenn eigentlich keine Perspektive mehr besteht. Ich lasse vor kurzem einen Satz aus unserer Gesellschaft. Alle sagen, das geht nicht. Dann kommt einer, der kennt diesen Spruch nicht und macht es und siehe, es geht. Ich glaube, dass Gott solch einen Impuls für uns hat, dass er uns nicht allein lässt, dass Beten mehr ist als Ritus, dass Gott uns auch dann trägt und stützt, wenn wir eine Phase der Bockigkeit haben. Ich denke an einen anderen Aspekt bei Samuel. Er war ein Mann, der mitten im Leben stand, Kind seiner Zeit, volksnah, er lebte in seinem gesellschaftlichen Umfeld. Er lebte im Glauben an Gott in der Realität des Alltags. Nicht der Rückzug aus der Gesellschaft war sein Ziel, sondern die Nähe zum Volk, der Puls der Zeit, der sein Leben bestimmt hat. Und in diesem Leben, das manchmal hart war für ihn, hat er erlebt, dass der Wille Gottes nicht immer sein eigener war. Da sollte er Saul zum König wählen. Und die Bibel sagt, wörtlich, das missfiel Samuel. Und er wählte ihn trotzdem. Einige Zeit später war er im Haus Isais, dem Vater Davids, und war sich sicher, 7 Söhne gesehen zu haben, die er zum König wählen sollte. Und er lag 7-mal daneben. Und am Ende war es ein junger Mann, unbedeutend, wahrscheinlich auch unscheinbar, den er vom Feld holte. Und wir alle kennen diese markante Formulierung, vielleicht eine der markantesten im Alten Testament. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Es muss schon ein bewegendes Erlebnis gewesen sein, für Samuel in dieser Situation Gott zu erkennen. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, solche kleinen Erlebnisse im Leben zu behalten und euren Glauben davon mittragen zu lassen. Unser Sohn mit Familie war diesen Sommer auf einer Familienfreizeit adventistisch geprägt, irgendwo im Süden der ehemaligen DDR mit seinen beiden kleinen Kindern. Und als diese Freizeit vorbei war, bestimmt von Glauben, bestimmt von Attraktion für die Kinder, sagte seine kleine Tochter, unsere kleine Enkelin, 4 Jahre alt, Papa, Mama, das war der tollste Urlaub in meinem ganzen Leben. 4 Jahre alt. Toll. Ich kann mich erinnern, ich war knapp über 20, als wir in den USA waren mit 2 Freunden und es war unmittelbar nach dem Vulkanausbruch des Mount St. Helens. Und wir waren dort in der Gegend, überall lagen noch die Ascheberge, die Straßen zum Teil noch nicht passierbar, die Hauseingänge zum Teil noch voll mit Asche, es roch zum Teil noch, es dampfte und wir waren dort. Und irgendwie kamen wir auf die Idee, wir bringen ein bisschen von dieser Vulkanasche mit nach Hause. Und ich habe mir damals ein kleines bisschen Vulkanasche genommen von irgendeinem Berg und nahm ihn mit nach Hause und wir haben das zu Hause heute noch. Das erinnert uns an diesen Vulkanausbruch Mount St. Helens, wo wir damals waren. Kurz danach habe ich geheiratet und da kam meine Frau und ich auf die Idee, immer dann, wenn wir auf dieser Erde an einer ganz besonderen Stelle sind, nehmen wir ein bisschen Sand mit. In der Zwischenzeit haben wir mehr, weit mehr, als 100 solche kleinen Sandgläschen. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo die er hinstellen kann, die wir mitgebracht haben, wo immer wir auf dieser Erde waren, auf allen 5 Kontinenten irgendwo. Und es sind so kleine Impulse, die uns erinnern an besondere Erlebnisse, wo wir vielleicht nie ein zweites Mal wieder hinkommen werden. Und ich möchte das übertragen auf unseren Glauben und euch motivieren, das mitnehmen für uns euren Glauben. Kleine Symbole von Eben-Ezer zu schaffen. Einen Stein aufzustellen, sich der Führung Gottes bewusst zu werden und sagen zu können, wie es in 1. Samuel 7, Vers 12 steht, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Ich habe ein kleines bisschen vorausgeguckt und ich habe gesehen, dass die Jahreslosung im neuen Jahr heißt, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Ich möchte euch das heute Morgen mitgeben, den Mut ein wenig zurückzublicken, innezuhalten, Besinnung auf Gott zu haben, aber auch die Perspektive zu haben auf das Neue, auf das, was kommt. Und vor diesem Denken lese ich eine kleine Passage nach Reinhold Rute. Herr, du bist mein Zuhause. Bei dir finde ich Ruhe und Geborgenheit. Bei dir kann ich aufatmen. Bei dir tanke ich neue Kraft. Herr, du bist mein Begleiter. Auf allen Wegen fühle ich mich sicher, weil du immer an meiner Seite bist. Herr, du bist meine Oase. Du rufst mich aus der Wüste ins Leben, aus der Verzweiflung ins Licht, aus der Verwirrung ins Ziel. Herr, du bist der Sinn in meinem Leben, der Kompass, der mir den Weg zeigt, das Licht, das die Dunkelheit erhellt. Amen.